Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, wieder bei euch zu sein. Ich merke, es hat was in sich, wenn ein Pastor öfters in einer Gemeinde ist. Heute notgedrungen. Ihr habt ganz liebe Grüße von William. Er ist leider krank. Und das ist der Grund, warum er heute die Predigt nicht wahrnehmen könnte. Ihr braucht heute eure Bibel. Wir werden immer wieder da reinschauen, was der Text sagt. Bevor ich mit meiner Predigt heute beginne, über einen klassischen Text, der sicherlich bekannt ist für die meisten von euch, möchte ich euch fragen, wann wart ihr das letzte Mal bei einer Hochzeit? Wart ihr letztes Jahr? 2021? Wer war letztes Jahr 2021 bei einer Hochzeit? Okay, ich habe mehr Hände erwartet. 2020? Okay, man merkt, wer häufig zu Hochzeiten geht. Ich war letztes Jahr auch zweimal bei einer Hochzeit und was mir in Bulgarien, ja, und was mir aufgefallen ist, es hat sich eine Menge verändert bei der Art und Weise, wie eine Hochzeit gefeiert wird und vorbereitet wird. So aus meiner Kindheit weiß ich es, dass bei der Hochzeit neben dem Bräutigam und neben der Braut ein Trauzeuge und eine Trauzeugin gewesen waren. Und jetzt gibt es diese Brautjungfer, ja, das ist bekannt aus dem Amerikanischen. Ich kann mich erinnern, bei der eine der zwei Hochzeiten, wo ich letztes Jahr dabei gewesen bin. Ich habe mir immer so gedacht, das größte Problem bei einer Hochzeit ist, wenn das Restaurant nicht steht oder wenn das Kleid für die Braut noch nicht fertig ist. Aber die hatten ein ganz anderes Problem, nämlich die 10 Brautjungfer, sie hatten ein Problem mit ihren Kleidern, weil alle sollten einheitlich sein. Und da ist eine krank geworden und da ist jemand anderen eingesprungen und musste alles nochmal nachjustiert werden. Das war so ein Riesenthema. Und ich habe mir die Frage gestellt, wer braucht diese Brautjungfer überhaupt? Kann man sich das nicht einfach sparen? Ja, es ist viel entspannter. Ja? Hat man wenig Stress, muss man nicht so viel Geld investieren. Und ich dachte, die Amerikaner sind da an Schuld. Von denen haben wir das mit dem Brautjungfer, bis ich mal die Bibel aufgeschlagen habe und habe gelesen, wow, die alten Juden, die hatten die auch. Nur ihr Problem war nicht das Kleid, sondern waren die Lampen, ob sie da genug Licht hatten. Ja? Und ihr wisst schon, heute werden wir über Matthäus 25 reden, die Verse 1 bis 13 oder 14, das Gleichnis der 10 Brautjungfer. Ja? Ich habe die Lutherbibel dabei und lade euch mit mir ein, den Text aufzuschlagen in Matthäus 25. Matthäus 25, ja, bei mir sind 13 Verse. Und dann lese ich mal die Geschichte für euch vor. Dann wird das Himmelreich gleichen 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Und die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Und die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen, siehe, der Bräutigam kommt. Geht hinaus ihm entgegen. Und da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Und die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen: Nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber zum Kaufmann und kauft für euch selbst. Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam, und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen: Herr, Herr, tu uns auf. Er antwortete aber und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Jesus Christus befindet sich kurz vor seinem Kreuzestod. Und er erzählt, kurz bevor er von Judas verraten wurde, drei Geschichten. Das ist sein Vermächtnis. Drei Geschichten, kurz bevor ich sterbe. Und es geht ihm nicht um irgendwelche Geschichten, um irgendwelche Stories, sondern es geht ihm darum, wie können seine Nachfolger vorbereitet sein auf sein Kommen. Und Jesus ist Jude gewesen. Er lebte in einem jüdischen Kontext, und die Juden sind dafür bekannt, dass Wissen und Erkenntnis für sie eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Und auch nach der Zerstörung des Tempels noch mehr spielte, bis zum heutigen Tag. An seiner Stelle hätte ich die Geschichte erzählt von 10 Schülern in einer Synagoge. 5 pennen im Unterricht und 5 passen auf. Kennt jeder irgendwie, weiß jeder, was das heißt, wenn ein Schüler nicht aufpasst. Und was ist das Fazit der Geschichte? Wenn du ins Himmelreich Gottes hineingehen möchtest, pass auf, was der Rabbi dir erzählt hat. Mach dir deine Notizen ganz fleißig, sonst wirst du den Stoff verpassen und wirst du die Prüfung nicht bestehen. Wäre eine herrliche Story, oder? Und würde auch mit dem Verständnis, was auch viele Christen bis zum heutigen Tag haben, über das Himmelreich Gottes hundertprozentig passen. Die Frage ist nicht, wie du lebst in erster Linie. Die Frage ist, was du weißt. Und wenn du das Richtige weißt oder gelernt hast, ist mehr als die halbe Miete. Jesus beginnt seinen Dienst als Messias, Johannes 2, und tut sein erstes Wunder bei einer Hochzeit. Und kurz vor seinem Tod, kurz vor seinem Dienst hier auf dieser Erde, nach 3,5 Jahren, erzählt er wieder Geschichten, die mit einer Hochzeit zu tun haben. Warum? Wieso macht er das? Die Botschaft ist aus meiner Sicht unmissverständlich. Erlösung basiert nicht in erster Linie auf Wissen. Erlösung besteht aus einer liebevollen Beziehung. Und es gibt keine andere liebevollere Beziehung auf dieser Welt, wahrscheinlich nur die Beziehung zwischen der Mutter zu ihrem Kind, zu ihrem Baby, als die liebevollste Bekundung im Rahmen einer Hochzeit der ewigen Liebe, bis der Tod uns scheidet, zwischen einem Mann und einer Frau. Und Jesus erzählt genau so eine Geschichte. Es geht um Beziehung. Es geht um eine Hochzeit. Es geht um Feiern. Natürlich muss man da aufpassen, wie im Unterricht. Natürlich muss man auch einiges wissen. Aber Jesus sagt am Ende seines Dienstes, Durch diese erste Geschichte von drei, die er erzählt, Leute, das Himmelreich ist wie eine Hochzeit. Und bei dieser Hochzeit, sagt Jesus, gibt es 10 Jungfrauen. Und diese 10 Jungfrauen schlafen ein. Alle 10. Es ist nicht so, dass die 5 Klugen wach geblieben sind und die 5 Törichten eingeschlafen sind. Nein, alle 10 schlafen ein. Und schließlich geht es um 10 Jungfrauen. Es geht nicht um 5 Huren und um 5 Jungfrauen. Nein, alle 10 sind Jungfrauen. Warum sage ich das? Weil das Bild einer Hure, sage ich mal so, so steht es in dem biblischen Text, ist oft geistlich negativ behaftet. Hier sehen wir diese Unterscheidung nicht. Mit anderen Worten, wir sprechen über 10 Jungfrauen, die alle auf den gleichen Bräutigam warten. Ein erstaunliches Bild. Beide Gruppen haben ihre Reinheit bewahrt. Beide Gruppen stehen fest in der Wahrheit. Es ist nicht die Unterscheidung zwischen Heretiker, Fanatiker, Leugner des Glaubens auf der einen Seite und treue Nachfolger Christi auf der anderen Seite. Und dennoch gibt es einen Unterschied. Die einzige Unterscheidung liegt bei der Vorbereitung auf den Bräutigam. Warum mir das sehr wichtig ist, warum spreche ich das an? Weil ich mit einem christlich-adventistischen Bild aufgewachsen bin, bei dem die äußeren Merkmale manchmal wichtiger waren als die innere, inhaltliche Unterschiede. Auf die zweite wurde nicht geachtet, oft. Über die zweiten wurde auch nicht geredet. Solange man am Sabbat in die richtige Gemeinde kommt und sich die richtigen Predigten anhört und das Richtige glaubt, ist alles safe. Stimmt das? Die Geschichte, das Gleichnis von den 10 Jungfrauen in Matthäus 25 sagt, nein, das stimmt nicht. Und die Unterscheidung wird sofort, wie ihr wahrscheinlich gesehen habt, im Vers 2 gemacht. Aber 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Als ob Matthäus einen speziellen Intelligenztest mit den 10 Jungfrauen gemacht hätte. Und nachdem alle 10 diesen Intelligenztest abgeschlossen haben, gemessen an ihren Ergebnissen, alle die 50% und mehr haben, sind klug, alle die 50% weniger als 50% haben, sind töricht. Ist das so? Geht es um die Intelligenz? Geht es um das Wissen? Ich glaube, jeder Schreiber der 4 Evangelien gebraucht bestimmte Schlüsselbegriffe, die uns hier helfen können, die Botschaft, die hinter gewissen Wörtern, besser einzuordnen. Wo finden wir diese Geschichte mit dem klugen und mit dem törichten Menschen? In Matthäus Kapitel 7 lesen wir eine andere Geschichte, ein anderes Gleichnis. Im Vers 24 und 25 steht es, darum wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleich einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baut. Ich überspringe Vers 25 und dann lese ich Vers 26. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleich einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Aha, hier geht es um zwei Bauherren. Die Geschichte ist ein bisschen anders, aber die Bezeichnungen, die Adjektive, sind die gleichen. Der eine ist klug, er baut sein Haus auf einem festen Fundament. Der andere ist töricht, er sucht einen anderen Baugrund für sein tolles Haus. Für die Leser des Matthäus-Evangeliums ist die Botschaft klar und deutlich. Hier geht es nicht, der eine hat Architektur studiert und der andere nicht. Der eine versteht von Statik und der andere nicht. Sondern der eine sucht sich den richtigen Baugrund, das richtige Fundament und steht fest auf diesem Fundament. Und der andere entscheidet sich leider für das falsche Fundament. Heute haben wir ein neues Wort, genau für das, was ich gerade beschreibe. Das Wort kommt nicht in der Bibel vor. Wir reden von richtigen und von falschen Prioritäten. Das ist die moderne Bezeichnung dafür. Oder von richtige oder falsche Werte. Wir reden von einem christlichen Wertesystem und von einem Wertesystem, was nicht konform ist mit dem Christentum und mit den christlichen Prinzipien und so weiter und so fort. Nur an dieser Stelle merken wir etwas ganz Wichtiges. Matthäus setzt noch eins drauf in Matthäus 24, Vers 45, ein Kapitel davor, wenn es um den bösen Knecht und um den treuen Knecht geht, sagt Jesus, wer ist nun, Matthäus 24, 45, deswegen habe ich gesagt, ihr braucht eure Bibeln heute. Ja. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den der Herr über seine Leute setzt und so weiter. Das heißt, klug für Matthäus bedeutet treu. Jemand, der auf einem festen Fundament steht, sein Lebenshaus, sein Lebensgebäude auf den richtigen Fundament baut. Und das ist auch jemand, der treu ist. Als ich diesen Text oder diese Texte gelesen habe, ist mir deutlich geworden, was Jesus Christus durch diese Geschichte erzählen will. Er richtet die Aufmerksamkeit seiner Zuhörer und der Leser des Matthäus-Evangeliums auf die Zukunft und sagt, liebe Leute, am Ende der Welt, ich möchte da nicht über die Heiden sprechen, die sich sowieso bewusst gegen mich entschieden haben, wird es eine Gruppe von Menschen, die alle auf mich warten und alle werden glauben, dass sie auf der richtigen Seite stehen. Aber auch innerhalb dieser Gruppe wird es eine unsichtbare Linie, Trennungslinie hindurchgezogen werden. Und diese Linie wird nicht, diese Grenze oder diese Markierung oder wie auch immer, wird nicht durchgezogen aufgrund des Wissens, aufgrund der Erkenntnis, sondern die wird auf anderen Kriterien basieren, auf die richtigen Prioritäten und sicherlich auch auf die Treue. Liebe Geschwister, in dem biblischen Kontext, vor allem in dem alttestamentlichen Kontext, ist Treue einer der wichtigsten Begriffe, die immer wieder im Bundeskontext wenn Gott über seinen Bund zwischen ihm und seinem Volk spricht, hervorgehoben wird. Es geht in erster Linie um die Treue. Und ich stelle mir manchmal die Frage, was bedeutet, Gott treu zu sein? Wahrscheinlich ist das die Grundlage für eine neue Predigt, für eine separate Predigt. Wie verstehe ich Treue? Ich kann nur so viel sagen, dass ich jahrelang Treue als eine äußere Haltung verstanden habe, etwas, was ich tue, als gewisse Verhaltensweisen. Durch meine Arbeit als Familienbegleiter, sage ich mal so ganz bescheiden, ist es mir bewusst geworden, dass oft Untreue nicht unbedingt am äußeren Verhalten registriert werden kann. Ein Ehemann kann sich durchaus äußerlich sehr treu verhalten und trotzdem untreu sein. Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, Jesus Christus geht hier eine Stufe tiefer und sagt, Leute, es geht nicht nur um das, was man sieht. Es geht darum, wo man innerlich steht. Und anhand dessen gibt es diese Unterscheidung zwischen dem klugen und dem törichten Jungfrau. Welche Probleme werden bei denen lokalisiert? Ich werde mich auf zwei Problemfelder konzentrieren, ganz kurz. Das erste ist das mit dem Öl. Wahrscheinlich kennt ihr das, habt ihr unterschiedliche Auslegungen gehört und ich werde euch heute jetzt nicht eine neue Auslegung anbieten, wahrscheinlich wird es für den einen oder anderen neu sein, aber das ist nicht das Ziel des Ganzen. Ja? Und ich glaube, die Standardauslegung, dass irgendwo das mit dem Heiligen Geist hapert, ist der richtige Weg. Mir war es von großer Bedeutung nachzulesen, wo im Matthäusevangelium das mit dem Licht und mit dem Lampen noch steht. Und tatsächlich in Matthäus Kapitel 5. In Matthäus Kapitel 5, die Verse 14 und 16, lesen wir etwas über das Licht, ja, über die Lampen im übertragenen Sinne. Und steht folgendes, ihr seid das Licht der Welt, es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. Und dann kommt die Erklärung. Da kommt die Erklärung dazu. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie, und das ist für mich so die einleuchtendste Erklärung, die Matthäus in seinem Evangelium gibt, zum Thema Licht oder Leuchte, damit sie euren guten Werke sehen und eurem Vater im Himmel preisen. Wenn man so direkt fragen würde, was ist das Licht oder die Lampen, wofür stehen die? Sie stehen für die guten Werke. Und an dieser Stelle würde der eine oder andere, vermutlich nicht in diesem Raum, aber in dem großen, imaginären christlichen Raum, unabhängig von seinem religiösen Couleur sagen, jawohl, habe ich euch seit Jahrhunderten erzählt. Die guten Werke, darauf kommt es an. Und wenn du sie hast, ist alles okay. Wenn du sie nicht hast, Pech gehabt. Sicherlich. Natürlich spielen die Werke eine ganz, ganz wichtige Rolle. Bedeutet das aber der Text in Matthäus 25, das Gleichnis über die Jungfrauen, uns sagen möchte, fünf hatten gute Werke und fünf hatten schlechte Werke? Lesen wir den Text nochmal. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Die eine Gruppe hatte extra Öl mitgenommen. Beide hatten die Lampen und am Anfang, so können wir uns das vorstellen, haben alle 10 Lampen geleuchtet. Es ist nicht so, dass 5 waren von Anfang an aus und die restlichen 5 haben geleuchtet. So steht es im Text nicht. Der Text sagt uns, dass irgendwann 5 Lampen nicht mehr leuchteten. Für mich ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Im Kontext des christlichen Glaubens, im Kontext einer Familie, einer Beziehung, wir wissen alle, es gibt oft Probleme und Schwierigkeiten. Was ich bei älteren Ehepaaren bewundere, ist ihre kontinuierliche Hingebung, die sie ihrem Ehepartner bereit sind, trotz äußeren Widrigkeiten zu schenken. Es geht schließlich in dem Kontext der Familie und der Liebe um Kontinuität. All wir, die verheiratet waren und unsere Flitterwochen hinter uns haben, wissen ganz genau, ein Eheleben besteht nicht allein aus Flitterwochen. Die Flitterwochen sind schnell vorbei und es kommen schöne Momente, es gibt tolle Zeiten, aber es kommen auch schwierige Momente. Und da sprechen wir im Kontext der Eheberatung und der Familienberatung, habe ich die notwendige Ausdauer. Darauf kommt es an. Ich möchte nicht über diese Extrafälle, wo manchmal die Ausdauer kontraproduktiv wäre. Ich rede über den Normalfall. Und ich frage mich, wie ist es im christlichen Leben? Wie ist es mit meiner Glaubensausdauer? Habe ich ein bisschen extra Öl mit für die schwierigen Momente in meinem Leben? Lasse ich mir diese extra Portion Heiliger Geist, Kraft von Gott, könnt ihr es nennen, wie ihr wollt, schenken? Oder verlasse ich mich auf das, was ich schon habe? Das ist die Frage. Und wie ihr seht, die Fragen gehen tiefer. Die kann ich nicht für Christian beantworten und eher für jemand anderen. Das sind so Dinge, die man nur für sich allein beantworten kann. Und wisst ihr, was das Problem ist? Matthäus, sagen alle Theologen durch die Bank, schreibt sein Evangelium für die Juden. Ja, für die Judenchristen. Das heißt, er hat Judenchristen oder Juden vor sich, wenn er dieses Evangelium schreibt. Zitiert wie kein anderer von den vier Evangelisten alttestamentlichen Texte. Sein Problem, was er hier anprangert, ist angedeutet im Vers 11. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen: Herr, 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 tu uns auf. Im Kapitel 7 des Matthäus-Evangeliums, da blättern wir wieder ein paar Seiten zurück, sehen wir genau diese doppelte Herr-Herr-Wendung. In einem spannenden Kontext stehend. Kapitel 7, Verse 22 bis 23. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage: Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben, haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich ihnen bekennen: Ich habe euch nie gekannt. Genau die gleiche Formulierung, die uns nochmal im Kapitel 25 begegnet. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Und ich möchte noch einen Text vorlesen, aber hier helfe ich mir mit Lukas auf, nämlich in Lukas Kapitel 13. Steht im gleichen Kontext, aber ist nicht der gleiche Autor. Lukas 13, die Verse 25 bis 30. Wenn der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat und ihr anfragt, draußen zu stehen und an die Tür zu klopfen und zu sagen: Herr, tu uns auf, dann wird er antworten zu euch und sagen: Ich kenne euch nicht, wo seid ihr her? Dann werdet ihr anfangen zu sagen: Wir haben von dir gegessen und getrunken. Und auf unseren Straßen hast du gelehrt. Und er wird zu euch sagen: Ich kenne euch nicht, wo seid ihr her? Weicht alle von mir, ihr Übeltäter. Da wird Heulen und Zähneklappern sein, wenn ihr sehen werdet, Abraham, Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes euch aber hinausgestoßen. Und es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Und siehe, es sind die Letzten, die werden die Ersten sein, und sind die Ersten, die werden die Letzten sein. Ehrlich gesagt, ich als Pastor predige ungern über diese Texte. Sind nicht sehr schön, aber die stehen kontextuell und inhaltlich im engen Zusammenhang zu dem Gleichnis der 10 Jungfrauen. Jesus Christus warnt hier seinen jüdischen Mitbürger und Mitstreiter vor geistlicher Überheblichkeit. Die Zugehörigkeit zu einem Volk oder zu einer Gemeinde, die Tatsache, dass Jesus an unsere Straßen gepredigt hat, ist keine Garantie dafür, dass er uns kennt. Was ist das Fazit? Zugehörigkeit verpflichtet. Was sagt Ihnen zum Schluss? An seiner Stelle hätte ich gesagt, kümmere dich um deine Öllampe. Ja? Oder ich hätte wahrscheinlich gesagt, sei ein bisschen demütig. Ja, das sind so diese zwei Problemfelder, die aufzeigen. Einmal mit dem Öl, mit dem zusätzlichen Öl und einmal mit der geistlichen Überheblichkeit. Er sagt zum Schluss, habt ihr gelesen, was er sagt? Was ist das Imperativ am Ende des Kapitels? Darum sagt Jesus, wachet. Er sagt nicht, darum bemüht er euch auszurechnen, wann der Bräutigam kommt. Keine Chance. Oder darum strengt euch mehr an. Er sagt, wachet. Und ich glaube, in erster Linie, so verstehe ich den Text, ja, das ist jetzt meine Auslegung, wachet über euch selbst. Seid wachsam über eure Motive. Seid wachsam über das, was euch als Christen antreibt, Christen zu sein und zu bleiben. Korrigiert jedes Mal auch die kleinsten Abweichungen, die ihr in eurem Herzen registriert. Öffnet euch für die Wirkung des Heiligen Geistes. Bereitet euch vor für Situationen und Momente, die ihr nicht alleine meistern könnt. Nicht indem ihr diese Situationen in eurem Kopf durchspielt und sagt, so, das würde ich sagen, so würde ich handeln. So habe ich als Schüler im kommunistischen Bulgarien gemacht. Falls die Lehrerin mir diese Frage stellt über die Evolution, das werde ich sagen. Falls sie diese Frage stellt, so werde ich reagieren. Zum Schluss geht diese Rechnung nicht auf, sondern wachet über die innere Motivation, über die innere Antreibkräfte, die euch als Christen in die eine oder andere Richtung bewegen. Warum ist das Gleichnis der 10 Jungfrauen heute genauso wichtig wie damals? Weil wir alle auf den Bräutigam warten. Erstens. Zweitens, weil wir alle manchmal oder öfters dazu neigen, Äußeres zu überbewerten auf Kosten der inneren Werte oder der inneren Inhalte. Und weil schließlich es ist anstrengend, wachsam zu bleiben. Es ist entspannter manchmal, sich auszuruhen. Und das tun wir alle, das tue ich auch. Sage ich ganz ehrlich. In diesem Sinne ist die Aufforderung Jesu Christi genauso wichtig heute wie damals. Er kommt bald, das ist klar. Und meine Aufgabe ist, auf ihn zu warten und wachsam zu sein über mich und auch wachsam zu sein über mein Umfeld. Und wenn wir alle gegenseitig aufeinander aufpassen, haben wir eine größere Chance, mehr Öl oder genug Öl zu haben, als wenn jeder allein für sich kämpft. In diesem Sinne wünsche ich euch einen gesegneten Sabbat und beschäftigt euch mit dem Text, auch mit den restlichen Gleichnissen. Ich bin mir sicher, ihr werdet ganz tolle Erkenntnisse daraus ableiten können. Amen. Vater im Himmel, wir danken dir für den Tag heute und danke auch für dein Wort, für all das, was du uns sagen möchtest. Großer Gott, bitte hilf uns, deine Stimme, die Kraft deines Geistes bewusst wahrzunehmen in jedem Moment unseres Lebens. Bitte stärke unseren Glauben und bewahre uns vor Überheblichkeit. Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn zu uns in diese Welt geschickt hast. Und danke, dass er wiederkommen wird. In deinem Namen. Amen.